Willkommen auf der Buchkomplizenbühne hier, Westend Verlag. Buchkomplizen, das ist die Amazon-freie Zone, wie ich das nenne. Haben sich verschiedene Menschen und Portale zusammengetan, zum Beispiel der Freitag, Telepolis, die Nachdenkseiten, hier Albrecht Müller neben mir, der Westend Verlag und KenFM. Und die Bücher, die wir rausbringen, die wir empfehlen, die kann man auch hier bei den Buchkomplizen kaufen, dass man nicht immer nur über Amazon schimpft, hat auch seine guten Seiten, sondern hier bekommt man die Möglichkeit, diese Bücher zu kaufen. Und da geht auch mehr Geld direkt an den Autor und eben auch an den Verlag. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zur Buchmesse 2019 Halle 3, Stand 20, den Erfinder der Nachdenkseiten begrüßen können. Einen Mann, der, was die alternativen Medien angeht, ein Pionier oder nicht sagen, der Pionier ist. Ein Riesenapplaus für Albrecht Müller hier. Herr Müller.
Guten Morgen.
Super. Herr Müller. Herr Müller, Sie waren jemand, der den Wahlkampf für Willy Brandt geleitet hat und erfolgreich, das war das erfolgreichste Ergebnis, was die SPD hier eingefahren hat. Danach ging es bergab, sage ich mal. Agenda 2010, das Ziel war, die 20%, die Sie hatten, auf 10% zu senken. So ist die Übersetzung. Was ist aus der SPD geworden?
Ja, sie hat halt einen kräftigen Niedergang hingelegt und das hat viel damit zu tun, dass sie ihr Profil geschliffen hat. Also sie hat keins mehr. Das kann man in vielen Bereichen sehen, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Friedenspolitik ist das Profil einfach weg. Und dann wählen die Leute halt eine solche Partei nicht. Aber was viel wichtiger ist, der Wahlkampf 1972 ist deshalb mit 45,8% gewonnen worden, weil es damals gelungen ist, so viele Menschen zu mobilisieren, dass die Gegenkräfte, die unheimlich Geld in diesen Wahlkampf hineingepumpt haben, 100 Anzeigenmotive geschaltet haben, meist anonyme Gruppen, das haben wir gekontert mit Hilfe von Hunderttausenden von Leuten. Mhm. Das ist nicht meine Feststellung, sondern Nelle Neumann, die überhaupt keine SPD-Anhängerin war, sondern CDU-Anhängerin, die hat das mit Umfragen erhoben, dass das Entscheidende war, dass Menschen mit anderen Menschen gesprochen haben. Wenn Sie so wollen, ist das sozusagen das Modell für die Nachdenkseiten geworden, wo wir ja auch Wert darauf legen und anstreben, dass Menschen, die Nachdenkseiten lesen, mit anderen sprechen und man eine andere kommunikative Welt schafft.
Wir werden gleich auf Ihr aktuelles Buch kommen, weil Sie sind ja ein fleißiger Autor und natürlich auch über die Nachdenkseiten sprechen, vor allem warum Sie gegründet haben und was denn das eigentlich soll, ob es was bringt. Aber ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf Wert legen, was eine Allianz ist, die zwischen den Nachdenkseiten, uns und auch allen, die sich an dem Portal beteiligen, den Westend Verlag, Buchkomplizen, was wir gemeinsam haben. Wir sind gegen Krieg. Wir sind für Frieden. Krieg ist für uns kein Mittel der Politik.
Ja, das ist ja etwas, klar zu sagen. Etwas, was man lernen muss, wenn man so alt ist wie ich. Ich bin schon mit 12 Jahren etwa politisch interessiert geworden und damals gab es in Deutschland die Chance, weil was die meisten Leute gar nicht wissen, wahrscheinlich sie auch nicht wissen, dass es die Chance gab, die beiden Teile Deutschlands 1950, 51, 52, 53 schon zu vereinen. Es gab das Angebot unter der Voraussetzung, dass wir nicht der NATO beitreten.
Neutral.
Und die DDR auch nicht. Und für mich war Frieden zu machen und dafür zu kämpfen, war immer ein Motiv. Und deshalb habe ich dann auch für die SPD und für Willy Brandt gearbeitet ab 1968. Und die Entspannungspolitik, die Friedenspolitik war sozusagen der eigentliche Motor dafür. Das andere kam dann mit dazu. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt, dass man die Militäreinsätze für ein Mittel der Politik hält, dann kann ich nur sagen, die Leute haben alles vergessen, was wir als Kinder gelernt haben. Da stand nämlich groß in Lettern überall, nie wieder Krieg. Und jetzt ist das plötzlich vergessen. Jetzt darf man Krieg führen. Und jetzt wird auch etwas, muss ich mal hinweisen, in der Zeit von Brandt war völlig klar, kein einziger von uns Mitarbeitern oder sonst Abgeordnete sollte etwas machen, was das Vertrauen beschädigt zwischen möglichen Konfliktparteien damals, Sowjetunion, Warschauer Pakt und Westen, sondern die Formel war Vertrauen bilden. Vertrauensbildende Maßnahmen war etwas komisches Wort, aber das war ein Standard. Und wenn Sie jetzt mal anschauen, jeden Tag wird irgendwas getan, was dazu führt, dass in Russland zum Beispiel die eher konservativen Kräfte, die militärischen Kräfte, dem Putin sagen, schau mal her, wie die mit uns umgehen, was die für kriegslüsternen Formulierungen bringen. Das ist unvorstellbar für jemanden, der die Entspannungspolitik mitgemacht. Dieser Rückschritt, man sieht da auch, dass es gesellschaftlichen Rückschritt gibt. Und der ist gerade in der Friedensfrage extrem. Der ist auch in der sozialen Frage. Die Agenda 2010 war ein riesen Rückschritt.
Eine Kriegserklärung an die Bevölkerung letztendlich.
An die Bevölkerung, ja. Ja.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Medien natürlich eine enorme Macht haben. Das meiste, was wir über die Welt wissen, wissen wir über Macht, über Massenmedien, die die Realität ja konstruieren und sie nicht eben abbilden. Und wenn man immer nur dieselbe Tagespresse liest, immer nur die Tagesschau guckt, dann übernimmt man letztendlich deren Meinung. Und sie haben diese Presse natürlich auch damals genutzt, um Kampagnen zu machen. Wir sind gar nicht gegen Kampagnen. Man kann ja sagen, okay, wenn wir die Menschen darüber informieren wollen, dass man sich gesünder ernähren soll, dann braucht man eine Kampagne, damit Richtig. Sie sehen, hey, da ist überall ja. Zucker drin, auch wenn Ketchup draufsteht. Ja. Deswegen braucht man Kampagnen, also etwas schnell und populär formulieren, einen schnellen Beipackzettel. Aber man kann Kampagnen natürlich auch benutzen, dann steht dann Propaganda nicht wirklich drauf, obwohl es ist, um Leute aufzuhetzen, eine sehr einseitige Sicht. Ja. Das ist wie, man klagt jemand vor Gericht an und sein Anwalt wird nicht zugelassen, dann ist der natürlich schuldig. Im Iranischen gibt es das Sprichwort, wenn einer zum Richter geht, hat er immer recht. Und eine einseitige Presse sorgt dafür, dass eben immer nur einer zum Richter geht und er nennt auch den Richter. Sie haben die Nachdenkseiten gegründet und sind damit ein Pionier. Warum haben Sie das überhaupt gemacht? Sie hätten ja auch in den Ruhestand gehen können.
Richtig. Ich war ja schon, als mir der Gedanke kam, war ich ja schon 62. Als wir es dann installiert haben, 2003 war ich 65, hätte ich in der Tat in den Ruhestand gehen können. Aber damals war Folgendes passiert, es war ja erkennbar, dass die neoliberale Bewegung über unser Land kommt, kam übrigens schon mit Lambsdorff 1982, nicht erst 1990, was manche Leute denken. Und damals wurde die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet.
Schönes Wort.
Ich weiß es noch. Und der Grundsatzreferent von Karl Schiller, bei dem ich 1968 Redenschreiber war, das war der Hans Tietmeyer. Das war ein sehr konservativer, reaktionärer Typ, würde ich heute sagen. Und dieser wurde zum Kuratoriumsvorsitzenden dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gemacht. Und die hatten 100 Millionen D-Mark für die ersten 5 Jahre, um das auszugeben für Propaganda. Und dann habe ich überlegt, was machen wir? Dann habe ich mit der IG Metall hier in Frankfurt geredet, mit dem DGB geredet, mit Umweltverbänden. Was könnte man dagegen machen? Und im März oder Januar 2001 kam mir die Idee, dass man ja das Internet nutzen könnte. Ich selbst bin da kein technisch orientierter Typ, der da so heimisch war, aber mir war klar, wir müssen hier eine Art Gegenöffentlichkeit versuchen aufzubauen.
Ein direkter Kanal, wo man zu Menschen
genau.
spricht.
Und dann habe ich halt 2 Jahre lang gesucht. Und es war immer so, dass diese genannten Verbände bis zu der fast oberen Ebene haben die gesagt, ja, wir machen da mit. Und dann wurde oben gesagt, nee, das ist uns zu heiß oder sowas ähnliches. Und dann habe ich eben damals meinen früheren Mitarbeiter und Freund Wolfgang Lieb getroffen und der war bereit mitzumachen. Während ich vorher dachte, man braucht da 100.000 Euro oder 200, um überhaupt zu starten, haben wir das dann ohne gemacht. Beide in der komfortablen Lage, dass wir eine Pension haben und also selber nicht Geld verdienen mussten mit diesem Medium. Und das haben wir dann halt investiert.
Also ehrenamtlich und aus Überzeugung.
Ja, genau.
Was man dazu sagen muss, weil wir hier mit sehr vielen jungen Menschen zu tun haben, die ja gar keine Welt ohne Internet kennen. Es gab das Smartphone ja noch gar nicht. Das wurde erst 2007 vorgestellt. Und in der vierten Industrierevolution gibt es ja innerhalb weniger Jahre heute mehr Smartphones, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Also die ganze mediale Revolution seit Gutenberg hat hier natürlich deutlich an Fahrt aufgenommen. Man muss auch dazu sagen, dass es inzwischen ja auch 2 Welten gibt, obwohl es nur eine Welt gibt, aber 2 Welten oder 2 Medienwelten, die die Welt anders beschreiben. Wir haben die klassisch öffentlich-rechtlichen Medien, GZ-Medien nenne ich die, ARD und ZDF, Arte und so weiter, die Geld bekommen, um die Welt möglichst neutral darzustellen, was sie nicht unbedingt tun. Und da haben wir natürlich die ganz klassischen Medien von FAZ, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Und jetzt gibt es eben auch Alternativen im Netz, die sagen, man kann die Dinge auch ganz anders sehen. Ja. Ich halte es ja für eine Riesenchance, dass wir es geschafft haben und dass wir eine Welt erleben, ging ja von Silicon Valley letztendlich aus, dass wir es geschafft haben, das Informationsmonopol des Staates zu brechen und sagen, man kann es auch ganz anders sehen und diese alternativen Medien sind quasi...
Ja, ist ja nicht der Staat, also die FAZ ist ja nicht der Staat.
Genau, aber wo man eben sagt, da sind doch Alpha-Journalisten mit drin, die doch sehr stark orientiert sind. Aber nicht alles, was im Internet erscheint, ist dann die Wahrheit, so genau wie nicht alles, was beim Öffentlich-Rechtlichen erscheint, die Wahrheit ist. Das ist schon, bedeutet schon Mühe, sich selber schlau zu machen und da kann man sich in der jeweiligen Blase verlieren. Ich finde, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, wieder Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Da möchte ich Sie dazu gratulieren, dass Sie das so klein geschrieben haben, dass man es lesen kann. Und jetzt kommt es, wir haben es ja auch 2 Mal in die Kamera gehalten. Dieses Buch ist, und es gibt Ihnen also den Leser, der sich für intellektuelle Inhalte interessiert, dieses Buch bei den Spiegel-Bestsellern wieder auf 10 eingestiegen, Freunde. So sieht's aus. Und Unser Ziel muss natürlich sein, dass das bis Weihnachten aufziehen bleibt, denn möglichst viele Leute das lesen. Ja. Vor allem schickt es euren Eltern, damit die das lesen. Sag mal, das hat der Albrecht Müller gesagt, der ist total seriös und der macht die Nachdenkseiten. Und was ich, da möchte ich drauf kommen, Ihnen sagen möchte, Sie haben die Leute ja, wie es Noam Chomsky gesagt, wieder mal intellektuell bewaffnet, damit sie sich dagegen wehren können. Interessant finde ich, dass Sie 17 Thesen beschreiben, wie Menschen durch Wörter, durch Manipulationstechnik in die Irre geführt werden. Da möchte ich Sie gleich mal auf eines ran. Das ist der sogenannte Wortsport. Wir benutzen Wörter, von denen wir glauben, sie bedeuten etwas, aber sie meinen was ganz anderes. Ihr Lieblingswort ist zum Beispiel Reformen. Ja. Klingt ja erstmal nach Reform, ist ja schön, aber Sie haben Probleme mit Reformen. Warum?
Nein, ich habe Probleme mit der heutigen inhaltlichen Anfüllung von Reform. Reform ist im Deutschen eigentlich ein tolles Wort gewesen. Also die Steinschen Reformen und auch in der Zeit der sozialliberalen Koalition von Brandt haben wir viel von Reformen gesprochen. Und Reformen waren zum Beispiel die, dass Kinder aus Arbeiterfamilien auch die Chance hatten, auf weiterführende Schulen zu gehen. Und dass die Universitäten reformiert worden sind. Und dass man auch Ideen und Gedanken der 68er aufgriff, um eben im Bereich des Studiums Reformen zu machen. Und es wurden im sozialen Bereich Reformen gemacht in dieser Zeit. Es wurde das Abtreibungsrecht reformiert und so weiter und so fort. Und das hatte alles einen guten Klang. Das Wort Reform hatte einen guten Klang. Und dieser gute Klang ist übertragen worden jetzt mit den Schröderschen Reformen, Agenda 2010 und all dem, wo wir heute sagen, wenn irgendein Land nicht vorankommt, Griechenland, dann die müssen Reformen machen. Mhm. Ja? Und das sind aber ganz andere Reformen. Das sind nicht Reformen, die der Mehrheit der Menschen gut tun,
sondern die
Umverteilung von unten nach oben sind oder die den Leuten zumuten, keinen festen Arbeitsvertrag mehr zu haben und flexibel zu sein.
Da ist wieder das Wort flexibel. Oh, ist man dann.
Genau. Also jetzt ist Flexibilität von Arbeitnehmern, das ist jetzt eine Reform. Und das ist eine solche Umdeutung eines tollen Begriffes, dass man dagegen laut protestieren muss. Und ich habe dieses Buch halt geschrieben, auch deshalb, weil es ja außerhalb jener, die Nachdenkseiten oder KenFM angucken und lesen, gibt es auch ja solche, die davon nicht erreicht werden. Und diese Menschen sollen damit auch erreicht werden. Also deshalb habe ich wirklich die herzliche Bitte, dass Sie das, wenn Sie das Buch haben, weitergeben in Ihrer Familie, im Freundeskreis und es möglichst viele lesen. Und es ist verständlich geschrieben, sodass es dann bei den Leuten schnackelt und sie nicht mehr sagen, ach, das habe ich doch bei der Tagesschau gelesen oder das habe ich letzthin in der Süddeutschen gelesen. Und mit diesem Satz ist ja immer verbunden, weil es da steht oder weil es gesendet worden ist, ist es richtig. Und der erste Schritt zur Aufklärung ist, dass Menschen verstehen, dass sie skeptisch sein müssen. Deshalb glaube wenig, hinterfrage alles. Ja, und das meine ich ernst mit dem Alben hinterfragen. Aber diesen Schritt müssen die Menschen erstmal machen. Gehen Sie mal rum in Ihren Bekanntenkreis und Familienkreis und dann werden Sie immer den Satz sehen, ja, aber das habe ich doch in der Tagesschau gesehen und das wird so getan, als wäre das die Wahrheit. Dies ist der erste Schritt und den müssen wir als erstes lernen.
Sie machen auch darauf aufmerksam, dass es natürlich so ist, dass sich die Medien immer auch an die Politik annähern oder mitschwingen. Und wenn wir heute eine Parteienlandschaft haben, die sehr homogen ist, dann haben ihre eigenen Hausblätter, die dann auch homogen sind. Und wenn man jahrelang immer nur eine Gazette liest, die sich ganz, ganz langsam von links nach rechts und in die andere Richtung bewegt, dann merkt man das gar nicht. So ändern sich eben
auch
die
Wähler.
Richtig,
das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Also in meinem engsten Freundeskreis gibt es Leute, die die Taz lesen, die Zeit lesen, die Süddeutsche lesen, die Frankfurter Rundschau. Also lauter Medien, von denen man ursprünglich annahm, dass die ein bisschen progressiv sind oder dass die kritisch sind. Und die haben ja letztendlich gesagt, das hat auch in der Taz gestanden. Das heißt, die haben gar nicht gemerkt, und das ist auch, die schimpfe ich ja nicht, aber die haben nicht gemerkt, dass die Ordinate dort von innen aus gesehen nach rechts verschoben worden ist und dass die gar nicht mehr die kritischen Medien sind. Das ist auch etwas, was viele Menschen erstmal lernen müssen. Und das war für mich so eine Erfahrung. Und die Adenette Sorg hat bei uns einen tollen Artikel geschrieben darüber von den Nachdenkseiten. Der heißt, lieber dazugehören als aufzuklären. Ja.
Also lieber Menschen, gemeinsam falsch liegen als allein und
Menschen
einsam.
Menschen haben die Sorge, dass wenn sie anfangen, kritisch zu denken, dass sie dann außerhalb ihres Lebenskreises landen. Und deshalb ist es so wichtig, Ken Jebsen, dass es viele Menschen gibt, die lernen, kritisch zu denken. damit die die Chance haben, auch andere zu treffen, die den gleichen Ansatz haben, die die Welt genauso betrachten, sodass man nicht mehr alleine ist. Also das verstehe ich sehr wohl, dass Menschen nicht alleine sein wollen und dass sie in einer auch Denkkommune sein wollen, dass man sich untereinander verständigen. Also müssen wir, wenn wir das ernst nehmen, eine Gegenöffentlichkeit aufbauen, wo es dann auch mehr Leute gibt, sodass wir, wenn wir uns unterhalten würden zum Beispiel, könnten wir sehr gut, wir werden da und dort anderer Meinung, aber wir könnten uns verständigen und man müsste nicht sich ständig damit auseinandersetzen, dass Sie sagen, aber das steht doch in der Süddeutschen Zeitung.
Herr Müller, was ich Ihnen sagen möchte, als Sie angefangen haben mit den Nachdenkseiten, wie gesagt, gab es noch keine Smartphones, aber es gab glaube ich auch eine Facebook nicht, es gab MySpace, YouTube gab es so noch nicht, das war in der Entstehung und ich merke, deswegen setzen die ja sehr stark auf Video-Interviews, ja, um Werbung zu machen für Bücher. Ich sage ja immer, ein Buch kann staubtrocken sein, aber wenn der Typ dazu sportlich ist, dann beschäftige ich mich, weil ich den Typ gut finde, auch mit dem Inhalt, so wie man einen Film, der ein Problem behandelt, mit einem populären Schauspieler besetzt, dann mit mir eben George Clooney diese böse Geschichte, ja, erklärt. Aber ich glaube, alle gemeinsam erreichen wir inzwischen eine Menge. Sie sehen ja, wie viele Leute hier stehen. Die gucken auch ARD und ZDF, die lesen auch die FAZ, aber die gucken eben auch die Nachdenkseiten, die lesen auch Buchkomplizenbücher, die gucken auch kein FM. Das heißt, wir müssen uns gar nicht trennen lassen und wir, ja, müssen uns gar nicht sagen, entweder oder. Warum entweder oder? Muss ich ja gar nicht machen.
Das, also von daher, dazu gehört auch, wenn ich das noch sagen darf, dass man auch anerkennen muss, dass es in den herkömmlichen Medien gute Sachen gibt. Ich will mal ein, wenn ich es darf, will ich mal ein gutes Beispiel nennen, weil ich heute früh darauf angesprochen worden bin. Verrate ich etwas? Die nächste Anstalt wird sich dem Problem der Treuhand widmen. Darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber gut. Und es gab einen tollen Artikel im Berliner Tagesspiegel, der lange sonst her eigentlich ein Flaggschiff der Konservativen oder der etablierten Medien ist. Dieser Artikel, von schon mindestens 10 Jahre her, am 1. Juli erschienen, beschrieb, wie die ostdeutschen Banken an die westdeutschen Banken verscherbelt worden sind. Das war nicht nur schlimm, weil man das Volkseigentum, wenn man so will, geklaut hat und es den Privaten zugeschoben hat für ein Appel und Ei, sondern das besonders Schlimme war, dass damit auch Forderungen an die ostdeutschen Betriebe an die westdeutschen Banken verkauft worden sind, obwohl das eigentlich keine echten Forderungen waren, sondern es waren halt Zuschüsse des DDR-Staates an die Betriebe. Und das waren plötzlich Verbindlichkeiten der Betriebe. Und aus diesem Grund sind auch viele Betriebe in der DDR in die Knie gegangen, kaputt. Und Leute sind Arbeitslosen geworden, weil man das verschoben hat. Dieser Artikel, den haben wir schon x-mal bei uns in Nachdenkseiten wiedergebracht. Aber das einmal muss man festhalten, positiv, dass das ein herkömmliches Medium veröffentlicht hat. Aber negativ muss man festhalten, dass außer uns fast niemand sonst diese Dinge aufgenommen hat. Und das ist unheimlich spannend, weil dahinter, hinter dem Text dieses Autors, stellvertretender Chefredakteur des Tagesspiegel, steckte nämlich auch noch die Wahrheit, dass ein Bundesrechnungshofgutachten versteckt worden ist. Das ist unter Geheim abgelegt worden. Das heißt, es wäre für jeden Journalisten halt spannend, da weiter nachzurecherchieren und zu klären, welche Betriebe sind auf diese Weise kaputt gemacht worden und so weiter. Also ist eine spannende Sache. Da kann ich einerseits loben, dieses Tagesspiegel, andererseits muss ich sagen, die herkömmlichen Medien haben wieder total versagt. Und wenn es bei uns nicht gestanden hätten, hätten viele von Ihnen wahrscheinlich das auch nicht mitgekriegt.
Ich möchte noch mal zu einem Satz kommen, den ich bei Ihnen im Buch gefunden habe, nämlich Treue macht blind. Und nochmal, wir haben erst mit einer enormen Medienkonzentration zu tun. Sehr viele Gazetten sind ja pleite gegangen oder aber große Konzerne haben große Gazetten aufgekauft, sodass es gar keine Lokalteile mehr gibt und das eine Einheitsmeinung ist. Aber um es vielleicht auch nochmal bildlich darzumachen, warum man es nicht merkt, wenn diese Gazetten sich von links nach rechts bewegen. Das ist so ähnlich, man stelle sich vor, zwei Menschen trennen sich, der eine sitzt 4 Wochen zu Hause auf seinem Rasen, der andere, ja, fährt in Urlaub, dann kommt er aus dem Urlaub zurück, sagt, wow, das Gras ist aber ganz schön gewachsen die letzten 4 Wochen. Das könnte der dort sitzt, nicht bestätigen, weil es jeden Tag so langsam ist, dass es ihm nicht passiert. Ja. Und er würde dann argumentieren, ja, woher willst du das denn wissen, du warst doch weg, ich habe die ganze Zeit hier gesessen, aber genau das hat ihn blind gemacht. Das sollte man eben auch sehen. Ich möchte nochmal zurückzukommen zu den Kampagnen, der erste Coup, den Sie in dem Buch auch beschreiben, ist ein Slogan, der aus der ehemaligen DDR formuliert wurde und gestohlen wurde durch die CDU. Die haben ja damals formuliert, wir sind das Volk und daraus wurde wir sind ein Volk mit dem Logo der CDU. Also der Westen ist da doch recht dreist.
Das ist sehr dreist gewesen, aber ja, es hat halt niemand beschrieben. Niemand von den Medien hat geschrieben, was hier geschehen ist. Die Sache ist dann, muss ich auch wieder, ein gutes Beispiel, ist recherchiert worden vom Deutschlandfunk und 2005 wohl war es, ja, oder 2015, also lange Zeit nach der Wende, 1990 war das ja, wurde dann beschrieben, dass diese Kampagne, dass dieses Wechseln von wir sind das Volk auf wir sind ein Volk, dass das geplant war von der Bild-Zeitung und der Geschäftsstelle der CDU in Bonn. Ja, das war nicht so, dass plötzlich diese vielen Leute in der DDR
ihren Slogan geändert hätten,
sondern die CDU hat massenweise Aufkleber und Plakate in den Osten gepumpt und die CSU auch von Bayern. Und dann wurden die überschwemmt mit dem und dann haben sie halt gerufen, wir sind ein Volk. Nicht alle, einige haben ja protestiert dagegen, diese Veränderung. Nur nirgendwo haben Sie das gelesen, nicht?
Ja? Lassen Sie uns, weil Sie sind ja Ökonom, noch auf ein Wort kommen, da weiß ich, da müssen Sie jetzt mal sitzen bleiben, sonst flippen Sie gleich aus, Herr Müller, das Wort Exportüberschüsse.
Ja.
Also ich glaube, wenn wir hier nachfragen mit Exportüberschuss, klingt ja erstmal super, ist ja toll. Sie haben da Probleme mit?
Na, ich habe Probleme, ja, nein, ich habe Probleme damit, weil ich als Ökonom weiß, dass auf mittlere Sicht eine Wirtschaftsgemeinschaft, die europäische Gemeinschaft oder die Weltwirtschaft, nicht überleben kann, wenn die einen immer Exportüberschüsse machen und die anderen machen Defizite. Das haben wir in Europa erlebt. Die Griechen und die Italiener und die Spanier und so weiter und auch die Franzosen haben Exportdefizite, also Leistungsbilanzdefizite, und wir haben die Überschüsse. Und jetzt ist das Komische ja, dass dieses Wort Überschüsse ja schon was Positives mit transportiert. Dabei sind Exportüberschüsse als solches gar nicht positiv zu sehen.
Weil wir exportieren Arbeitslosigkeit.
Wir exportieren Arbeitslosigkeit. Und also, aber die Frau Merkel schmückt sich damit, der Schäuble hat sich damit geschmückt und wahrscheinlich schmückt sich Herr Scholz auch damit. Deshalb darf man den auch nicht wählen. Als Vorsitzender der SPD, sage ich mal, das steht heute auch in Nachdenkseiten. Aber das ist ein interessanter Fall, weil ja da der Begriff schon eine Wertung transportiert. Und über diese Wertung, die transportiert wird mit der Sprache, habe ich 1966 einen kleinen Vortrag gehalten. Das war der Anfang dieses, was heute hier als Buch vorliegt.
Also die Techniken sind immer dieselbe, aber ich möchte noch mal auf etwas kommen. Sie beschreiben Manipulationstechniken und das finde ich eben gut. Knackig in diesem Buch 17 Punkte, wie manipuliert wird. Zum Beispiel, wir kennen das aus dem Fernsehen, man lädt Leute ein und durch die Auswahl der Gäste ist klar, dass sie alle einer Meinung sind. Das ist nicht so, dass es der Redaktion plötzlich in der Sendung auffällt, sondern man lädt gezielt Leute ein, die das alle bestätigen. Da verweisen sie auch auf eine Phoenix-Runde und da werden alle gefragt, nachdem die USA das Iran-Abkommen gebrochen haben, dass alle sagen, der Iran ist böse. Glauben diejenigen, die so einladen eigentlich, dass die Menschen alle so bescheuert sind, dass sie das nicht merken?
Ja, die haben ja recht. Natürlich, die machen das doch gezielt.
Mhm. Also funktioniert das heute noch, glauben Sie, dass Menschen das dann übernehmen?
Ja gut, das ist ja das Problem. Es ist ja nicht so, dass alle aufgeklärt sind, sondern es gibt viele, die das gerne glauben. Und man kann ihnen doch gar keine Vorwürfe machen. Woher sollen die wissen, dass wenn da 4-1 sitzen und das Thema des Hinterfragens oder wird nicht kritisch hinterfragt, das wird nicht kritisch hinterfragt, wieso bin ich hier alleine und 4 andere sind anderer Meinung, wieso sollen die Menschen, die das sehen, dann nicht den Vieren glauben, weil 4-1 spricht ja eigentlich schon mal dafür, dass die 4 recht haben.
Ja. Oft kommt noch dazu, dass derjenige, der Eingeladene, der Moderator, noch Mitglied der Atlantikbrücke ist. Das heißt, der Schiedsrichter und die Mannschaft arbeiten zusammen.
Und das gibt x Beispiele. Einmal gibt es dieses Iran und dann habe ich ein anderes Beispiel gebracht. Das war Rente mit 67 oder 70 im, was ist sonntags immer, dieser Presseclub.
Ja. Ja.
Da haben die festgestellt auch, dass sie, die Journalisten, leider ganz anderer Meinung sind als das Volk. Die haben ja ein Feedback mit den Leuten, die da zuschauen, und die waren ganz anderer Meinung. Aber sie waren 5 Leute, die der Meinung waren, man sollte das Renteneintrittsalter auf 67 oder gar auf 70 Jahre erhöhen. Warum haben sie das gemacht? Das muss man natürlich auch erläutern, weil die Rentenversicherung dieser Journalisten, die da versammelt sind, ganz anders gemacht ist. Die ist ganz sicher, da kam. Und außerdem ist das ein Beruf, wo man nicht auf dem Dach oben rumklettern muss als 68-Jähriger, um Dach zu decken. Also es ist ein ganz anderer Beruf. Und die könnten leicht dieser Meinung sein. Und dadurch, dass es halt 5 waren, haben die wieder transportiert, wie sinnvoll und notwendig das ist, dieses Renteneintrittsalter zu erhöhen.
Das ist natürlich Journalismus mit gezinkten Karten. Da sind wir auch wieder bei der Altersversorgung. Die Privatisierung hat vor allem den Versicherten genützt und nicht den Versicherten. Aber ich möchte auf einen Satz kommen, der mich wirklich umgehauen hat, weil Sie es auf den Punkt bringen, nämlich wir haben Klassenmedien und Klassenhistoriker. Das heißt, dort wird immer die Geschichte und die Story derjenigen, der besitzenden Klasse, der reichen Menschen erzählt. Und den meisten, die eben immer weniger haben, gesagt, das ist gut für euch.
Ja, das ist halt leider ist das so, dass die Mehrheit der Menschen, die täglich arbeiten gehen und einfache Berufe haben oder auch kompliziertere, dass diese Meinung bei den Medien nicht durchkommt. Sondern dass, ja, das ist auch klar, bei der Konzentration der Zeitungen und der Medien haben wir da den Fall, dass ganz andere Interessen dominant sind. Also unsere Zeitungen sind ja inzwischen in wenigen Händen. Und die Frau Mohn von Bertelsmann und die Frau Springer haben halt andere Interessen als die ihrer Leser in der Bild-Zeitung. Und das dringt dort durch und schlägt sich dort nieder. Das ist eine klare Sache. Und es ist bei den Historikern halt leider auch so. Also wenn Sie heute etwas über Willy Brandt nachlesen von Historikern, dann ist es geprägt von dem, was die Medien in seiner Zeit über ihn geschrieben haben. Also ein Träumer, versteht nichts von Wirtschaft und dergleichen. Das finden Sie ja dann auch in den Geschichtsbüchern darüber. Oder Sie finden halt, nochmal das alte Beispiel, vorherige Beispiel aufzugreifen, über die Friedensbewegung von 1950 bis 1953 und die Chance, dass es damals schon eine Wiedervereinigung hätte geben können, finden Sie nichts in den Geschichtsbüchern. Und deshalb, also das schlägt, die falsche Medienberichterstattung schlägt sich dann auch in der Geschichtsschreibung wieder. Und deshalb ist so ein Satz wie, das wird die Geschichtsschreibung erweisen, ist ein total blödsinniger Satz.
Herr Müller, es gibt leider an unseren Schulen immer noch keinen Medienunterricht. Ich glaube, auch viele Lehrer kennen sich da nicht mit aus, sondern die Schüler müssen den Lehrern beibringen, wie man Google tatsächlich bedient. Was raten Sie denn dazu? Wo soll man sich denn schlau machen? Gibt es diese eine Quelle, die einem die Wahrheit sagt? Oder was raten Sie jungen Menschen, die eine mediale Welt vorfinden, wo sie sich drin verlieren können und nur noch vor dem iPhone sitzen? Wie kann man sich schlau machen? Sollte man dagegen recherchieren? Was muss man heute machen, um zu sagen, ich ahne so ein bisschen, dass es verschiedene Seiten zu einem Konflikt zum Beispiel gibt?
Ja gut, jetzt bleibt mir fast nichts anderes, als zu sagen, Sie sollen bei Ihnen da KenFM gucken.
Ja, zum Beispiel, aber ja nicht nur. Oder Sie können auch Russia Today, ZDF, man soll sich doch alles...
Richtig, also Russia Today ist vielleicht ein wirklich gutes Beispiel. Ja. Die nennen eine Sendung, bei denen nennen sie ja den anderen Part, also ja, die andere Seite. Part, ja. Und ansonsten, das ist auch eine Sache, die sich völlig verändert hat, ansonsten werden die ja verteufelt, das ist ja der Feind. Also alleine mal die Vorstellung, dass wir wieder da sind, dass ein russischer Journalist oder ein deutscher Journalist, der für einen russischen Sender hier tätig ist, wie der Feind betrachtet wird. Also müssen wir mal gucken, wenn dieser Deutsche, der in die Bundespressekonferenz geht, dort seine Fragen stellt, wie man den abfahren lässt von oben, vom Podium. Völlig unverständlich. Es gibt wunderbare Fotos von Willy Brandt im Sonderzug beim Wahlkampf. Da sitzt der russische Journalist Grigoriev. Den haben wir zu Festen eingeladen, mit dem haben wir Volleyball gespielt in Bonn. Heute ist das unvorstellbar. Die sind stigmatisiert, die Wild des Teufels werden die. Und ich kann nur empfehlen, dass Sie ab und zu mal in RT Deutsch reingucken. Also zum Beispiel hatten die jetzt eine Sache zu dieser Türkei-Syrien-Geschichte, die war
einfach
so...
Einfach eine andere Perspektive.
Die war eine andere Perspektive, man muss es ja nicht glauben. Und das ist ja teilweise auch spannend gemacht, also kann ich jungen Leuten und alten Leuten nur empfehlen, wenigstens ab und zu was Alternatives anzugucken. Entweder RT Deutsch oder KenFM oder die Nachdenkseiten oder...
Oder auch mal ein Buch von Westin zu einem Konflikt lesen. Das ist das Beste. Ein Buch dazu zu lesen, kann ich nur raten. Sich so ein Buch mal nehmen. Das funktioniert auch ohne WLAN. Für alle, die es nicht kennen, so ein Buch ruhig mal auch aufschlagen. Geht auch nachts mit Taschenlampe, kann man mal gucken. Nicht unbedingt in deinem Alter mit 5, das von Albrecht Müller, aber können deine Eltern ja vielleicht vorlesen und so. Ja? Herr Müller, wir sehen im Moment in den Medien, dass ganz massiv auch für den Krieg geblasen wird.
Ja.
Ich nenne das wie NATO-Osterweiterung. Das ist schlimm, was wir dort machen. 2% Aufrüstung, statt dass wir das Geld in die Schulen stecken, wollen wir das in Waffen investieren. Was glauben Sie, lässt sich das in Deutschland oder lässt sich das in Europa noch machen, dass wir uns wieder aufhetzen lassen gegen den russischen Nachbarn? Funktioniert das, wenn die Kampagnen nur massiv geritten werden? Oder sind die Leute inzwischen klug genug und sagen, ich falle nicht mehr darauf rein?
Das weiß ich leider nicht. Oder beziehungsweise ich muss leider sagen, dass ich skeptisch bin, ob wir noch mal zu der Einsicht kommen, dass militärische Operationen keine Lösung von Problemen darstellen. Das weiß ich nicht. Und ich bin sehr skeptisch, weil so viele in diese Richtung gedriftet sind schon. Bei der CDU ist es völlig klar. Die Frau von der Leyen wurde zur EU-Präsidentin gemacht. Die Frau Karrenbauer, Ram Karrenbauer, die für mich so klingt wie die Kalten Krieger in den 50er Jahren.
Ja.
Ich habe das noch im Ohr. Als Student und als Schüler haben wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen. Und da höre ich immer heute bei Ram Karrenbauer das, was ihre Vorgänger bei der Union und beim RCS, CDS damals gesagt haben. Also in dieser kalten Kriegermanier kommen die daher und es kommen auch schon wieder die gleichen Worte. Da möchte ich Sie mal dran erinnern, die Worte der kalten Krieger war Abschrecken und Politik der Stärke. Ja? Und das taucht bei der jetzigen CDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin wieder auf. Da müssen Sie mal sehen, wie das verschoben hat. Und der Helmut Kohl dreht sich im Grab rum, weil der nämlich so einsichtig war, dass er das nicht mehr geglaubt haben, was er als junger Union-Mensch in Ludwigshafen wahrscheinlich verbreitet hat. Das hat er am Ende begraben gehabt bei sich und hat das nicht mehr getan. Und deshalb hat sich Helmut Kohl und Willy Brandt auch gut verstanden in dieser Zeit. Und die Frau Karrenbauer verstößt jetzt gegen diese Einsicht ihres eigenen großen Bundeskanzlers.
Ich denke, wenn wir in Deutschland endlich eine direkte Demokratie hätten und das Volk dürfte endlich mal bestimmen und würde gefragt, wollt ihr mehr Rüstung? Wollt ihr NATO-Osterweiterung? Wollt ihr länger arbeiten? Dann würde die Bevölkerung überall sagen, wollen wir alles nicht? Wollt ihr gute Nachbarn sein? Das wollen wir. Deswegen, ich glaube, dass wir das dringend brauchen, eine mehr direkte Demokratie, aber vor allem brauchen wir mehr freidenkende Menschen. Und deswegen kann ich nur sagen, man möge doch das, was die Medien einem anbieten, das kann man aufnehmen. Aber man muss wissen, dass dahinter Interessen stehen und man soll vor allem Folgendes tun. Man soll wenig glauben, man soll mehr wissen, man soll alles hinterfragen, auch die Eltern, und man soll selber denken. Deswegen dieses Buch Selber Denken ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber das befreit alle Persönlichkeiten, also dahingehend, dass sie sagen, für Krieg sollte man sich nicht mehr begeistern lassen. Herr Müller, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie die Nachdenkseiten gegründet haben, die es, auch wenn Sie nicht mehr dabei sein wollen, weil Sie irgendwie mit 96 anfangen mit Skifahren, trotzdem weitergeben wird. Das ist ganz klar, ist wichtig. Sie sind einer dieser Pioniere. Ohne Ihre Arbeit würde es auch uns heute gar nicht geben. Sie waren so der Erste, der das gemacht hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Das heißt, großartig. Und ich glaube, dass wir einen großen Einfluss auf die Menschen haben, die ja bei Ihnen auch zu Tausenden klicken und sich das anschauen und sich da eben medial bewaffnen gegen die, die eben nur die FAZ lesen. Also ruhig so ein bisschen Störfeuerautomaten das Buch hier seinem Vater schenken und sagen, hier, hat der Herr Müller gesagt, kannst du ruhig mal lesen. Ja. Der hat schon Willy Brandt beraten. Jetzt berate ich dich mal, Papi. Ruhig das machen. Vielen Dank fürs Kommen hier auf die Buchkomplizenbühne. Und das ist Ihr Applaus. Sie arbeiten einfach weiter.
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.